Hallo, Herr Doktor.
Hallo, Herr Professor, und hallo alle Zuhörenden und Zuschauenden. Wir sind Blume und Inge und gerade im Solarauto, natürlich im Elektroauto, auf dem Weg zu unserem nächsten Termin. Es gibt aber ein aktuelles Thema, das uns beide sehr beschäftigt, weil wir ja beide in demokratischen Parteien aktiv sind. Innern, erzähl, was ist bei den Linken los und warum nennt ihr uns Faschisten?
Ja, ich bin jemand, der das liebt, wenn man provokant ist. Deswegen von mir absoluten Kudos. Gefällt mir sehr. Genau, die meisten von uns werden es ja sicher vielleicht mal gehört haben, zumindest. Die Linke hatte kürzlich ihren Bundesparteitag gehabt, nachdem sie hier kurzfristig in Baden-Württemberg auch ihren Landesparteitag hatten, wo ich übrigens auch Delegierter war. Und da wurden ein paar Sachen gesagt und auch ein paar gute Dinge beschlossen, spreche jetzt vom Bundesparteitag, manche vielleicht ein bisschen zweifelhafter, aber insgesamt wurden auch ein paar Aussagen getroffen, die natürlich, ich sag mal, die politischen Gegner, auch im positiven Sinne, nicht ganz so gut aufgenommen haben, sicherlich auch nicht völlig unbegründet. Da gab es auch eine Aktuelle Stunde, eine Aussprache im Bundestag, kann man ja auch regelmäßig live gucken, das habe ich dann tatsächlich auch getan, wo man unter anderem oder hauptsächlich über die Aussage des neuen Vorsitzenden oder Co-Vorsitzenden Luigi Partisano versucht hat, ein bisschen auseinanderzunehmen. Er selbst hat leider nicht direkt gesprochen, wahrscheinlich auch aus taktischen Gründen. Und ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet, ich war mit der Aussprache aus mehreren Gründen nicht so super zufrieden, aber ich dachte, das wäre vielleicht, und wir dachten uns, ein ganz gutes Material für so eine kleine Bonusfolge, die wir unterwegs mal aus dem Auto mit aufnehmen können. Dann haben wir doch auch mal über was Aktuelles gesprochen, ne?
Genau, weil eigentlich machen wir so Grundsatzthemen und diskutieren darüber, ja, aus den Perspektiven unserer Disziplinen, unserer Einstellungen heraus. Aber ich glaube, in dem Fall macht das ja mal wirklich Sinn. Also ich kenne Luigi Partisano und zu mir selber war er eigentlich bisher sehr freundlich. Ich weiß aber auch, dass er im Gemeinderat von Stuttgart immer wieder mit den Kolleginnen und Kollegen der Christdemokratie ineinander geraten ist. Aus meiner Sicht war die Aussage völlig daneben, also die Gleichsetzung von CDU mit den Faschisten. Es kann sogar sein, dass er da an Leute wie mich gedacht hat, als er sich dann entschuldigt hat oder um Entschuldigung gebeten hat und gesagt hat, gerade auch diejenigen, die sich für die Brandmauer ausgesprochen haben, weil das habe ich ja auch immer getan. Nach meiner Auffassung ist es also so, es gibt den klaren Auftrag einer Brandmauer zwischen allen demokratischen Parteien. Ich sehe in deiner Partei bei den Linken problematische Leute, linken Antisemitismus. Aber ich sehe eben auch, dass es sehr viele anständige Leute gibt, dich natürlich, aber auch Petra Pau zum Beispiel, die Bundestagsvizepräsidentin, die ganz klar auch auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und ich darf jetzt auch mal meine Leute daran erinnern, dass der Friedrich Merz auch ja nur die Chance bekommen hat für einen weiteren Wahlgang zum Bundeskanzler, weil die Linkspartei im Bundestag mitgegangen ist. Also wer da sich jetzt super empört und gleich wieder alle in einen Topf werfen will, geht meines Erachtens zu weit. Die Aussage von Partisano, von Luigi Partisano war daneben. Aber ich würde nicht so antworten, dass man jetzt wiederum alle Linken in eine Haftung nimmt, zumal er ja dann auch abgestraft worden ist. Also das Wahlergebnis ist ja auch wirklich mies ausgefallen, weil zum Beispiel die ostdeutschen linken Verbände, die sehr viel pragmatischer sind, die oft auch schon Regierungserfahrung haben, so eine Sache einfach nicht mitmachen.
Ja, vollkommen richtig. Also man hat es auch gemerkt, ich war mit ein paar Entscheidungen oder Beschlüssen im Bundesparteitag so unzufrieden gewesen, dass ich sozusagen aus Protest auch abgebrochen hatte. Insgesamt ging es mir da auch um die Stimmung zum Thema Fundamentalopposition. Ich sage immer wieder, jede demokratische Partei muss Verantwortung übernehmen wollen, also sich an einer Regierungsbeteiligung oder einer Regierungsbildung zur Not auch zu beteiligen, statt das fundamental zu entgegenzustehen. Dann kann man gleich DKP oder MLPD oder sonst was gehen, wenn man so weit tickt. Das war eine Stimmung, die sich vermutlich auch aufgrund der enormen Zuwächse an Neumitgliedern bestärkt hat, hauptsächlich sehr junge Menschen. Ich finde es grundsätzlich gut, dass es natürlich eine linke Gegenbewegung gibt zu dem Rechtsruck, aber das ist eben auch gleichzeitig das Problem. Also ich spreche da auch dann von der linken Reaktanz, die dann darauf sozusagen schon fast als Reflex, wie so ein Niesen dann.
Ja, das ist Dualismus. Passiert. Also der eine Dualismus reagiert auf den anderen. Richtig. Und das hatten wir schon in der Weimarer Republik. Da waren plötzlich auch die Sozialdemokraten Sozialfaschisten, ja. Und es geht halt nicht. Man kann den rechten Dualismus nicht besiegen mit linken Dualismus, sondern es müssen so viele Menschen wie möglich, die weite demokratische Mitte stärken, müssen wieder miteinander in Dialog kommen. Das ist meine feste Auffassung. Ich würde übrigens ich beschäftige mich ja viel mit politischer Psychologie, und ich würde bei der Linken nicht unbedingt Reaktanz sehen, sondern einen anderen Begriff von Popper, Historizismus. Sagt dir das was?
Ich habe den gehört schon mal, ja. Historizismus, in welchem Kontext würdest du das bei den Linken einordnen?
Ja, das hat er schon gemacht. Also er hat so ein ganzes Buch dazu geschrieben, also der große Erkenntnistheoretiker, einen werden ihn kennen, der auch die Falsifikation entdeckt hat oder das Toleranzparadox formuliert hat, Karl Popper, ja. Und er hat auch ein Buch geschrieben, das Elend des Historizismus. Und zwar sagt er, dass linke Parteien praktisch das Problem haben, dass sie versuchen, aus der Geschichte, aus der überschaubaren Geschichte, Gesetze abzuleiten. Ja, ganz klar bei Marx beispielsweise, ja, in welcher Reihenfolge sich dann zum Beispiel Revolutionen vollziehen werden. Ja. Und da sagt er quasi, das verstößt gegen das falsifikatorische, gegen das wissenschaftliche Prinzip. Da wird etwas behauptet, was sich wissenschaftlich nicht beweisen lässt, weil wir ja gar nicht wissen können, was wir noch entdecken an wissenschaftlichen Erkenntnissen, an Technologien. Und ich stimme ihm zu. Ich würde quasi sagen, du hast auf der Rechten tatsächlich das Problem der Reaktanz, eine Verklärung der Vergangenheit, eine Rückkehr zu einer vermeintlichen Tradition bis in den Faschismus hinein, wo es dann mit Gewalt quasi versucht wird, vermeintliche Urzustände wiederherzustellen, während auf der Linken tatsächlich so ein Historizismus nach dem Motto, wenn die Revolution nicht von selbst geschieht, dann müssen wir sie halt erzwingen. Und da glaube ich tatsächlich, das ist ein Problem der Linken. Es würde übrigens auch das häufige Auftreten von linken Antisemitismus erklären.
Ja, du hast halt das Phänomen, dass jede politische Extreme, sei es die Linke oder die Rechte, unbedingt auch ein Feindbild braucht. Weil sonst hast du ja keinen Zweck für eine gewisse Art von Radikalität am Ende des Tages. Und damit spreche ich mich selbstverständlich nicht gegen meine eigene Partei sozusagen aus, sondern nur gegen diejenigen, die auch dieses Bild versuchen zu forcieren. Denn nochmal, klar, die CDU und andere konservative Elemente haben sicherlich auch in der Vergangenheit, ich würde sagen, zweifelhafte Entscheidungen manchmal getroffen. Korruption gibt es sicherlich auch überall. Aber das Problem ist, wenn wir allen gleich den Label des Faschismus verpassen, wenn alle Faschisten sind, dann ist niemand Faschist.
Genau. Also das ist eine völlige Verharmlosung.
Genau.
Ja, also Christdemokraten oder Sozialdemokratinnen sind einfach keine Faschisten. Wenn man den Begriff so verzerrt, dann verliert er jede warnende Bedeutung, ja.
Genau. Seine Aussage war ja sinngemäß gewesen, dass es keinen Unterschied gäbe zwischen der AfD, den Faschisten, und dem, was die CDU macht, sozusagen. Also klar, man könnte sich rauswieseln und sagen, er hat jetzt nicht explizit die CDU als Faschistin selbst bezeichnet, aber das wäre jetzt Haarspalterei, müssen wir gar nicht diskutieren. Es war unangebracht. Ich finde aber, er hätte das einfacher machen können, indem er auf konkrete Probleme und Schwierigkeiten eingegangen wäre, statt, und daran wird das wahrscheinlich gescheitert sein, zu versuchen, gerade den neueren, extremeren Elementen in der Partei Genüge zu tun, ja, weil die hat halt wirklich stark an Überhand genommen. Wer sich die Ergebnisse anschaut der Parteitage, wird auch sehen, da sind Elemente dabei, die eher Richtung MLPD oder DKP mittlerweile gehen. Das stört mich schon, das wissen meine lieben Genossis in meinem näheren Umfeld auch, dass ich eher zu den Pragmatischen gehöre, zu den Realos, dass ich bereit bin, auch Kompromisse zu machen, solange ich nicht meine Seele verkaufen muss. Davon gibt es natürlich auch viele weitere. Und ich habe halt die große Sorge, dass wir demnächst übernommen werden. Denn was ich zumindest dann auch auf dem Bundesparteitag gesehen habe, ist, also wie gesagt, sehr soziale Forderungen, sehr viele gute, notwendige. Ich finde weiterhin, die Linke ist die einzige Partei, die konsequent, manchmal sogar ein bisschen überkonsequent, für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit zu sorgen versucht. Aber es schwimmen damit jetzt immer mehr Elemente drunter, die halt, ich sag mal, alleine vom Ausdruck Palischal sind. Also 90% der Reden drehten sich eigentlich primär um ein auch wirklich wichtiges Thema, also Gerechtigkeit in Westasien, insgesamt Zwei-Staaten-Lösung und so weiter. Aber es gab auch ein paar gute Lösungen, um mal wieder auch was Positives zu sagen. Also der Antisemitismus wurde als solcher, als selbstverständlich beschlossen, also gegen Antisemitismus. Das war relativ frei von der Diskussion. Wo wir uns gerade ein bisschen schwer tun, ist definitiv die Frage nach dieser Fundamentalopposition. Die halte ich für unangemessen. Und wir brauchen wahrscheinlich einen viel, viel differenzierteren Umgang mit dem Begriff des Faschismus. Du bist ja gewissermaßen Experte, also nicht als Faschist, sondern mit dem Thema, sinnvollerweise. Was können wir uns eigentlich darunter vorstellen? Weil alle schmeißen immer mit diesem Begriff drumherum und irgendwie weiß aber niemand so richtig, was es eigentlich bedeutet.
Ja, ich bin gerade sehr begeistert von einem Buch von Eva von Redeker, Dieser Drang nach Härte, wo sie auch eine sehr gute Faschismusdefinition vorlegt. Die ist so gut, dass ich sie sogar mal mit dir in einer eigenen Folge gerne durchsprechen würde, weil sie sich auch auf Phantomeigentum und letztlich auf eine auf eine verquere Definition von Besitz quasi bezieht. Hier würde ich jetzt aber trotzdem noch mal ganz kurz dabei bleiben und sagen, ja, ich gebe dir da recht. Also zum einen ist es so, dass die Begriffe Nahe und Mittlerer und Ferner Osten tatsächlich ursprünglich aus dem britischen Empire kamen, ja, wo man quasi gesagt hat, Middle East, Near East und Far East. Man hat quasi das britische Empire hat sich danach selbst sprachlich organisiert und durchaus natürlich in der Zeit dann auch noch militärisch organisiert. Die Problematik, die ich halt sehe bei der Linken, ist tatsächlich ein Hang zum Historizismus. Schon das hast du bei Karl Marx, der selbst aus einer jüdischen Familie stammt, der erst als Kind getauft worden ist, der auch schon sagt, hier die Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum sei anzustreben. Also das Judentum solle sich auflösen. Er verwendet auch Begriffe, die ich ja gar nicht wiederholen möchte. Man würde heute also sagen, er vertritt nicht den eliminatorischen Antisemitismus, er will nicht jüdische Menschen töten, aber er will, dass das Judentum sozusagen erlischt. Bei Bakunin im Anarchismus war das noch viel heftiger ausgeprägt. So, und jetzt hast du aber tatsächlich die Entwicklung, dass das Judentum durchaus nicht erlischt, sondern zum Teil sehr kinderreiche Bewegungen hervorgebracht hat und die Gemeinden auch in Deutschland sehr lebendig sind und sehr aktiv sind und dann eben auch noch ein Nationalstaat gegründet worden ist, nämlich Israel. Und da hast du von Anfang an, selbst zum Beispiel bei Stalin hast du das schon, der dann sagt, ja, wir erkennen das zionistische Gebilde da nicht an und Juden dürfen nach Birobidschan, aber sie dürfen nicht nach Israel. Und das nehme ich bis heute wahr, diese obsessive Abarbeiten am Feindbild, jüdisches Leben und vor allem Israel, wo andere Konflikte, zum Beispiel Sudan und andere Dinge, wo Menschen sterben, ja, überhaupt keine Rolle spielen. Und da geht's mir jetzt nicht mal um den Whataboutism, dass ich sage, ja, ihr müsstet auch hier euch mit den Ausbreitungen in Südafrika befassen, sondern es geht mir darum, dass gerade auch junge Menschen, die du erwähnt hast, wenn sie sozusagen ihr Freund-Feind-Denken nur an einem Konflikt ausüben und dann noch einseitig, dass das nicht zu einer reifen politischen Persönlichkeit führen kann. Weil wenn es dir wirklich um Menschenrechte geht, dann arbeitest du dich nicht nur an einem Staat und an einer Religionsgemeinschaft ab, sondern dann interessierst du dich wirklich für die Menschheit und für die Menschen insgesamt, anstatt dich sozusagen völlig zu verbeißen. Verstehst du? Also hier sehe ich einen direkten Konnex. Die Historizismus-These erklärt meines Erachtens sehr gut, warum wir so eine obsessive Abarbeitung von nicht allen natürlich, aber doch vielen Linken am Thema jüdisches Leben und Israel haben.
Ja, natürlich. Deswegen fällt es mir auch immer wieder schwer, das innerparteilich so aufzuarbeiten, weil man, naja gut, wie in jeder Partei fairerweise, man ein bisschen aufpassen muss, was man wo sagt. Aber es ändert ja nichts daran, dass der Kampf da unten oder da drüben sicherlich ein gerechter ist. Und man kann und sollte auch offen darüber diskutieren können, ob da ein Massenmord oder was auch immer stattfindet, unabhängig davon, ob das so in dieser Form überhaupt stimmt. Aber der Punkt ist, wenn wir uns alleine jetzt darauf versteifen, aus jemand, also wir kommen ja hier aus einer Welt, die da auch keinen direkten Bezug darin hat, so unfair das da drüben ist, dann müssen wir ja gucken, warum machen wir das Ganze eigentlich? Und ich habe bei vielen eben das Gefühl, dass hier eher eine Art Ventil gesucht wird. Also der Kampf ist sicherlich ein gerechter, aber nützt es uns wirklich was, wenn wir automatisch alle politischen Gegner, also sämtliche demokratischen Parteien oder aber auch den politischen Feind, wenn man ihn so benennen mag, dann die extreme Rechte, bei der es vielleicht mehr zutrifft, pauschal alles und jeden direkt den Faschismus unterstellen? Weil wenn ich dieses Argument bringe oder diese Bezeichnung oder jemanden an den Kopf schmeiße, dann stirbt erstmal jede Diskussion. Denn ich rede nicht mit Faschisten. Das ist, also, verstehst du, was ich sagen will?
Ja.
Weil wenn du jemanden als Faschistum bezeichnest, was willst du noch großartig mit dieser Person besprechen? Und es gibt sie. Es gibt sie definitiv. Man muss diesen Begriff dann auch benutzen, wo er richtig und wichtig ist, aber gerade nicht bei den allermeisten, zum Beispiel bei den Christdemokraten, den würde ich den allermeisten nicht unterstellen.
Jetzt muss man auch mal einfach dazu sagen, wenn sich die Themen da auch schon so ein bisschen vermischen, auch zum Beispiel die AfD hat sich eben nicht hinter Israel gestellt, sondern hat ein Waffenembargo von Anfang an quasi da auch vertreten. Also, weil du sagst, der Kampf gerecht und so weiter, also ein Kampf für Frieden, ja.
Ja.
Allerdings, und auch die Debatte um Massenmord, Völkermord und so weiter. Für mich ist halt eines ganz, ganz wichtig. Israel hatte sich 2005 aus Gaza zurückgezogen. Und niemand hat die Hamas dazu gezwungen, am 7. Oktober 23 diesen Krieg zu eröffnen. Und da fand ein Massenmord statt. Da sind Menschen getötet worden. Da wurde sexualisierte Gewalt ausgeübt. Ich bin kein Fan von der Regierung Netanyahu und vor allem auch nicht von seinen Rechtspartnern. Ich habe mich früh kritisch verschiedentlich dazu geäußert. Aber genau deswegen sage ich, bei einer Täter-Opfer-Umkehr mache ich halt nicht mit. Die Menschen in Gaza leiden ja nicht, weil irgendwie jüdische Verschwörer quasi der Hamas einen Befehl gegeben hätten.
Ja.
Sondern es waren die Leute aus dem Iran, es waren die Leute aus Katar, es waren die Leute von Hamas und Hisbollah, die von Anfang bis Ende gesagt haben, wir akzeptieren nicht die Existenz eines Staates Israel und egal wie es aussieht, wir werden immer wieder angreifen, die auch die ganzen Gelder nicht dazu verwendet haben, um das Leben der Menschen zu verbessern, sondern um Terrortunnel zu graben und Raketen anzuschaffen. Also wer wirklich den Kampf für Frieden führen will, der sollte erst einmal aufhören, die Gewalt zu finanzieren. Das ist ja meine Friedensenergien-These, ja, wo ich sage, weg vom Fossilismus. Wenn mir Leute vom Frieden erzählen und selber mit einem dicken SUV Öl und Gas aus diesen Krisenregionen importieren, dann kann ich nur sagen, es ist eine erbitterte Heuchelei. Wenn ihr Frieden wollt, dann hört auf, den Krieg, den Terror, den Antisemitismus, die Propaganda, die Raketen zu finanzieren. Und dann können wir durchaus drüber sprechen, wie sieht's mit einer Zwei-Staaten-Lösung aus? Wie könnte eine Föderation aussehen? Wie können wir die arabischen Staaten stabilisieren? Und. Dann ist unglaublich viel möglich. Was ich aber nicht mitgehen kann, ist diese Täter-Opfer-Umkehr. Als ob nicht die Hamas den Krieg eröffnet hätte. Und als ob nicht das iranische Regime auch die eigene Bevölkerung massakrieren würde, die sich gegen sie auflehnt. Das möchte ich gerade auch Linke bitten. Geht nicht so weit, dass ihr das sozusagen verdeckt. Du natürlich nicht, aber wir sprechen jetzt ja zu einer allgemeineren, größeren Öffentlichkeit.
Von der ich hoffe, dass es auch eine Minderheit dasteht. Aber das kann man wahrscheinlich auch sagen. Niemand verherrlicht sicherlich, zumindest nicht von denen ich weiß, die Hamas auf irgendeiner Seite. Wir müssen uns vorstellen, die Linke ist immer noch zum Beispiel eine sehr feministische Partei. Und von denen wird es relativ wenig Sympathisanten für so einen Verein geben, ganz sicherlich. Aber klar, also Täter-Opfer-Umkehr, natürlich ein sehr, sehr klassischer Fehler, der gern gemacht wird. Umso wichtiger finde ich dieses Thema des Verständnisses. Wir hatten ja kürzlich über die Friedensforschung etwa gesprochen mit meiner lieben Kollegin Cora Bies. Und was ich hier für sehr, sehr wichtig halte, Verständnis, nicht im Sinne von Akzeptanz, aber zu gucken, warum unterstützen bestimmte Menschen eigentlich solche Leute? Und die generelle Antwort ist ja häufig Verzweiflung. Wir haben es ja auch im Dritten Reich erlebt. Die wenigsten in der Bevölkerung, oder vielleicht nicht wenigsten, aber viele der Bevölkerung waren quasi Mitglieder der NSDAP. nicht unbedingt, weil sie überzeugte Antisemiten waren und dergleichen, wird sicherlich wahnsinnig viele geben, aber viele, weil sie eben auch quasi verzweifelt sind, ne, der hat Arbeitsplätze geschaffen und so weiter. Ich meine, klar, wenn man die Hälfte der Bevölkerung rausschmeißt oder ermordet oder was auch immer, dann entstehen natürlich Arbeitsplätze, so ein Riesenschwachsinn. Und in solchen Ländern eben, wie dort unten in der Ecke, wenn sozusagen jemand kommt und mir meiner Familie droht, mir mein Kind wegnimmt oder sonst was mit meiner Frau und Töchter und sonst was anstellt, dann kann ich es nachvollziehen, dass sich die Menschen dort extremen Parteien in dem Sinne anschließen, die einmal doch versprechen, wir verteidigen dich, das da ist der Feind, tu alles dafür, dass wir quasi kämpfen können und dann ist gut. Ja, das heißt nicht, um das nur noch mal extra klar zu machen, dass ich in irgendeiner Form das gut heiße. Ich verurteile das aufs Schärfste, aber verstehen ist der erste Schritt. Wir können nicht kommen und sagen, du pass mal auf, das ist jetzt böse, was du da machst. Mach mal besser nicht. Wenn du ein bisschen Geduld hast, vielleicht schickt dir irgendjemand irgendwann ein bisschen Essen und Trinken. Damit werden wir halt nicht weiterkommen. Wir müssen erstmal die Problematik verstehen und dann mal losgelöst von einem Feindbild, losgelöst von, wer ist überhaupt schuld und wer ist nicht schuld, versuchen, das Ganze mal auf die politische Bühne zu bringen.
Naja, ich meine, ich sehe da halt auch enorme Unterschiede und ich werde das oft gefragt.
Stimmt.
Weil zum Beispiel kann man natürlich sagen, ja, in Gaza, die Leute seien schuld, weil die hätten ja die Hamas an die Macht gewählt. Ja, und die Hamas hat dann direkt nach den ersten und einzigen Wahlen in Gaza auch zum Beispiel Angehörige der Fatah ermordet. Dann kann man quasi fragen, liegt da eine Schuld vor, so wie die Deutschen Hitler gewählt haben, hätten die Palästinenser und Palästinenserinnen in Gaza ja auch die Hamas gewählt. Dieses Argument greift aber meines Erachtens schon nicht mehr im Libanon. Die Hisbollah hat keine Mehrheit, sondern die allermeisten Libanesischen, auch zum Beispiel Christen und Sunniten und so weiter, wollen das nicht. Und die libanesische Regierung bemüht sich sogar um Gespräche mit der israelischen Regierung und um ein Ende des Krieges. Das heißt, wir kommen, glaube ich, nicht weiter, auch nicht mit historischen Analogien, sondern wir müssen tatsächlich schauen, wer sind diejenigen, die von diesen Konflikten profitieren? Wer finanziert das? Mhm. Und dann ist es natürlich klar, dass wir die Hamas-Spitze in Katar, die selber in Luxus und Reichtum leben, die Lage eine ganz andere ist, wie eben für die Menschen in Gaza, ja, die dann wirklich vom Krieg direkt betroffen sind. Also ja, unsere Aufgabe auch als Wissenschaftler ist es zu verstehen und zu analysieren. Aber ich würde eben auch genau da sagen, es darf nicht in eine Entschuldigung hineingehen, sondern wir müssen die Verantwortlichen benennen. Und da sehe ich zum Beispiel zwischen Gaza und Libanon schon enorme Unterschiede. Und mir scheint es wichtig zu sein, dass wir letztlich beim Westasien- oder Nahostkonflikt nicht über uns selbst diskutieren, nicht über unsere Gefühle und Schuldgefühle, weil um uns geht's nicht. Es geht um die Menschen dort, die leiden. Da müssen wir eben die Verantwortlichen klar benennen. Und das sind für mich eben die Leute, die angegriffen haben, die Menschen als Schutzschilde gebraucht haben, die Terror finanziert haben, anstatt das Leben der Menschen zu verbessern. Und selbst wenn die Bevölkerung in Gaza die Hamas einmal gewählt hat, dann kann ich trotzdem und habe ich trotzdem Mitgefühl beispielsweise mit Kindern, die unter diesem Krieg leiden und die selbstverständlich an dieser Wahl nicht beteiligt waren, dafür nicht in Mithaftung genommen werden können. Verstehst du, mir geht es um Verantwortung und nicht um Schuld. Und wenn wir Verantwortung übernehmen wollen, dann wäre das meines Erachtens immer das allererste, hören wir auf, diesen Wahnsinn zu finanzieren. Das ist mein selbst wenn ich damit vielleicht nerve als Solarpunk, aber das ist mein erster Aufruf, wenn ich das noch sagen darf, auch weil ich weiß und weil ich die Region gut kenne und weil ich viele Male da war, in Israel, in den arabischen Ländern. Wenn wir diesen fossilen Wahnsinn nicht stoppen, wird dort in 30, 40 Jahren gar niemand mehr leben können. Kein Siedler, keine Palästinenserin. Die Gebiete dort sind von der Klimakrise noch viel massiver betroffen als wir in Deutschland. Und wenn wir da hier gut böse Spiele spielen, dann geht es dort wirklich schon um die Frage, ob dort überhaupt noch irgendjemand wird leben können.
Ja, ich schätze, das ist so ziemlich das Einzige, was wir hier überhaupt tun können. Ich meine, wir können einerseits Hass schüren. Das ist eine Möglichkeit. Also wie produktiv das ist, wieder auf dem anderen Blatt. Oder wir können halt wirklich versuchen, den Umstieg auf die Erneuerbaren insgesamt zu befördern, wohlwissend zugegebenermaßen, dass wir das nicht von heute auf morgen und sicherlich auch nicht jederin und jeder sofort machen kann. Aber es ist zumindest ein mittel- bis langfristiger Plan, der vielleicht dabei helfen könnte, in der Hoffnung, dass wir damit so dem Konflikt vielleicht so den Sauerstoff entziehen können,
Ganz genau.
ultimativ, ja.
So ist das Buch. Die Flammen des Hasses sollten wir aufhören zu füttern, erneuerbare Friedensenergien. Mein erstes Elektroauto war 2017. Es war ein Kleinwagen. Ich weiß, dass es schwierig ist. Und ich weiß, wir hatten ja darüber gesprochen, die fossile Mietfalle, die Armutsfalle, das sind echte Probleme. Aber ich denke, niemand kann alles, aber alle können etwas tun. Und eine Sache, liebe Leute, die seht ihr ja, hier sitzen ein Mitglied der Linkspartei und ein Mitglied der Christdemokratie im gleichen Elektroauto, diskutieren respektvoll miteinander, sind sich einig, dass pauschale Urteile daneben gehen und dass Demokratinnen und Demokraten auf wissenschaftlicher Basis, aber vor allem im gegenseitigen Respekt so viel wie möglich miteinander sprechen sollten. Wenn wir in unseren Parteiblasen versinken, wenn Linke CDUler für Faschisten halten und CDUler alle Linken für Marxisten halten, dann fliegt uns der Laden um die Ohren. Und dann wäre übrigens, Grüße nach Berlin, auch Friedrich Merz nicht Bundeskanzler geworden. Zumindest hätte er nicht nochmal einen Wahlgang bekommen. Also in entscheidenden Momenten, liebe Leute da draußen, erwarte ich von allen Verantwortungsträgern Vernunft und Dialogbereitschaft und nicht dualistische Selbstinszenierung.
Ja, eben, also diese Unvereinbarkeit nach rechts können wir, glaube ich, alle getrost unterschreiben. Die allermeisten von uns. Die nach links, weiß ich nicht, also die ist auch pragmatisch nicht sinnvoll in dieser Form. Man sollte vielleicht immer noch auf einer Case-Basis das entscheiden. Da können wir auch wieder stolz sein auf den Bundesparteitag der Linken, weil dort hat man diesen Antrag zum Beispiel platzen lassen, dass wir jetzt quasi reaktionär dann auch eine Unvereinbarkeit mit der CDU insgesamt machen. Da muss ich aber auch sagen, da haben sich unsere berühmteren Köpfe mit ihren Gegenreden auch sehr dafür stark gemacht, was dann glücklicherweise die meisten Genossen dann mitgenommen hat. Insofern, den gibt es zum Beispiel bei uns auch nicht. Wir nehmen uns damit sowieso sämtliche Optionen, ehrlich gesagt, wenn wir überhaupt in Fundamentalopposition gehen oder pauschal sagen, wir wollen mit bestimmten demokratischen Parteien nicht zusammenarbeiten, verhalte ich für absolut unproduktiv. Und wir sehen, wie Michael Jean auch gesagt hat, das hat unserer Demokratie auch nochmal so ein Stück weit das Leben gerettet, würde ich sagen, dem wir dann im zweiten Wahlgang zumindest ermöglichen konnten. Wir sehen Entwicklungen in anderen Bundesländern, bei denen wir auch im Grunde der Demokratie wahrscheinlich Abschiedskurs geben könnten, wenn wir pauschal sagen, wir arbeiten nicht mit CDU, CSU zusammen und oder eben dann mit der Linken. Also ich setze jederzeit auf Dialog und glaube auch erfolgreich damit zu sein, ohne gleich meine Seele verkaufen zu müssen. Es gibt einen guten Grund, warum wir beide jeweils in einer Partei aktiv sind, oder zumindest Mitglieder und hier und da auch bei Sachen mitmachen. Nicht um uns zu profilieren auf der einen Seite, aber erst recht nicht, um einen politischen Gegner in irgendeiner Form vorzuführen, sondern weil wir zumindest große Teile unserer Parteiprogramme auch mit Herzen unterstützen und wir wollen auch sehen, dass es Erfolg hat. Ich, wie gesagt, mit sozialer Gerechtigkeit, mit wirtschaftlicher Gerechtigkeit, das ist ja auch immer noch etwas Wichtiges. Michael natürlich auch mit dem ökologischen Programm der CDU, CSU. Er sieht sich ja selbst nicht als das, was man konservativ nennt. Korrigiere mich da selbstverständlich
Ja,
gerne.
ich bin Christdemokrat, nicht konservativ. Das ist was komplett anderes. Und wer das nicht glaubt, der möge dieses hervorragende Interview von Volker Kauder dazu lesen. Es ist auch historisch so. Also die Parteifamilien sind unterschiedlich. Und die Christdemokratie ist eben, hat sich, und das tut sie gerade wenig, ich gebe das zu, an der Menschenwürde zu orientieren. Und das ist für mich auch das Kriterium nach rechts und nach links und nach libertär. Ich denke nicht an den Hufeisen, ich denke an die Dualismustheorie. Wenn jemand die Menschenwürde angreift, wenn jemand die freiheitlich-demokratische Grundordnung angreift, dann ist das keine Partnerin und kein Partner für eine Zusammenarbeit. Und das gelte für mich auch, wenn das in der Linkspartei so wäre. Jetzt haben wir allerdings die Situation, dass wir verrückterweise teilweise mit der BSW zusammenarbeiten, als
Stimmt.
CDU, nicht mit der Linkspartei.
Ja.
Und die BSW brauche ich, glaube ich, niemandem was dazu sagen, was die teilweise für Positionen vertreten und auch wie die miteinander ringen. Und da bin ich also in einer Linie mit Leuten wie Daniel Günther in der CDU, dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein. Er sagt, Leute, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir uns da nicht in Widersprüche verstricken. Das war auch ein Grund, warum Daniel Günther so sauer war über diesen Ausfall von Pantisano, weil das natürlich genau die Moderaten in der Union schwächt, die wir irgendwie immer sagen, Leute, lasst uns so lange wie möglich reden, lasst uns so lange wie möglich miteinander arbeiten, dann sind solche Aussagen natürlich wirklich ein Schlag ins Kontor. Luigi Pantosana hat um Entschuldigung gebeten, er hat ein schlechtes Wahlergebnis eingefahren bei der Linkspartei. Ich hoffe, dass bei allen angekommen ist, dass das kein guter Weg ist, wenn wir den Dualismus von rechts nach links spiegeln, sondern ich rufe alle so auf, macht's wie wir, diskutiert, streitet, habt unterschiedliche Ansichten, aber redet miteinander, weil wenn wir das lernen, dann fliegt uns der Laden um die Ohren. Das ist meine große Sorge, Parteiblasen, die nicht mehr miteinander reden, die sind nicht mehr koalitionsfähig, die sind nicht mehr zukunftsfähig, die sind nicht mal mehr demokratiefähig. Und wer dann gewinnt, brauche ich hier, glaube ich, gar nicht mehr weiter auszuführen.
Eben, die setzen letztendlich drauf.
Genau.
Aber damit hast du, glaube ich, auch ein wunderschönes Schlusswort dafür geliefert.
Genau, Faschismus-These machen wir andermal.
Ja.
Jetzt danken wir euch für euer Interesse an dieser Bonusfolge. Wir müssen mal gucken, ob das soundmäßig und so weiter überhaupt alles passt. Aber wir wollten es einfach mal probieren und es wird dann weitergehen. Und dann werde ich wieder sagen, hallo, Herr Professor.
Und hallo, Herr Doktor.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao.